der Handel ist wichtig für uns. Und ich finde, man muss sich überlegen, was ist das System, von dem allermeisten profitieren. Und wenn ich meine Ware an alle verkaufe und alle versuchen, auf demselben Kanal wieder die Ware zu verkaufen, dann funktioniert das nicht. Der Kuchen wird davon ja nicht größer. Das heißt, ich muss mir überlegen, was können meine Handelspartner mir einen Mehrwert liefern, was meine Marke vielleicht noch aufwertet und was für den Kunden auch noch eine Win-Win-Situation erzeugt.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vette.
Heute zu Gast Celia Meinke von Oscar Wilde. Moin Celia, schön, dass du da bist.
Hallo Florian.
Ja, wir kennen uns schon von einigen Events in den letzten Jahren, immer mal wieder über den Weg gelaufen. Und du läufst mit der Oscar Wilde Marketplace-Flagge durch die Welt. Und das Ganze auch sehr erfolgreich seit ein paar Jahren. Warst, glaube ich, auch schon auf einigen Bühnen, oder?
Ja, ich durfte das erste Mal hier auf dem ASK sprechen. Das war der erste Vortrag und war danach nochmal was. Jetzt dieses Jahr tatsächlich auf der K5 mit dem Kai Huditz in der Diskussionsrunde hier jetzt mit dir und dann als nächstes auf der Marketplace Convention mit dem Martin Heubel.
Ah, okay. Genau. Cool. Also absolut irgendwie nur Schwergewichte außer mir.
Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt.
Ja, sehr, sehr, sehr cool. Freut mich. Wir sind hier auf dem Amazon Sales Kongress in Potsdam. Die Stadt hat mich total geflasht, beeindruckt.
Das ist schön.
Also ich war wirklich noch nie in Potsdam und frage mich so ein bisschen, warum. Ja. Weil ich es schon beeindruckend finde, wie schön diese Stadt einfach ist, ne? Wie sauber die vor allem ist, gerade so im Kontrast zu Berlin. Aber generell, also hier auf jeden Fall eine klare Empfehlung im AOM-Podcast, schaut euch Potsdam an. Da gibt es einiges zu sehen.
Definitiv, schaut euch das an. Bleibt nicht nur in Berlin hängen.
Ja, absolut, absolut. So, jetzt sind wir auf dem Amazon Sales Kongress. Im September, das ist, glaube ich, schon, muss man sagen, eher der etwas kleinere Amazon Sales Kongress. Mhm. Wir sind jetzt hier, was haben wir, 80, 90 Leute. Normal ist der Sales Kongress ja schon so Richtung 150 bis 200 Leute im März. Mhm. Also schon irgendwie echt groß. Ich bin total dankbar und happy, dass Sascha so eine kleine, feine Veranstaltung hier jetzt hat, mit zwei Tracks, viele spannende Vorträge. Hast du irgendwas besonders mitgenommen?
Boah, der Startvortrag gestern, der war schon ganz, ganz toll. Darauf würde ich auch gerne später nochmal zu sprechen kommen, aber die Frage war, habt ihr diesen Monat oder diese Woche schon gestritten im Team? Und das finde ich ganz, ganz gut und es ging auch um die Trends, die aktuellen Trends, Social Commerce, Social Search und was war das dritte? Hilf mir auf die Sprünge.
Social Search, Social Commerce, warst du denn nie irgendwie, Retail war das dritte?
Genau, Retail Media, ja, diese Convergence, die es da gibt zwischen den verschiedenen Silos, das fand ich sehr, sehr spannend. Also es sortiert schon immer mal wieder was, hier auf diesen Vorträgen zu sein und das von Experten zu hören, wie die das einordnen und in den Kontext setzen.
Absolut, ja, ist ja auch ein Thema, wo wir jetzt in der Podcast-Folge nachher noch drüber sprechen wollen.
Ja.
Fand ich aber auch sehr spannend. Ich meine, grundsätzlich das Thema Silos, gerade jetzt irgendwie die Konflikt zwischen Marketing und Sales interne. Ja. Das war ja so diese Streitfrage, das ist ja schon auf die Marketing- und Sales-Abteilung bezogen. Und ich glaube, wir sind jetzt schon in einer Zeit, wo gerade diese beiden Abteilungen halt einfach nochmal enger zusammenwachsen müssen. Mhm. Weil Kanäle jetzt, die Marktplätze, insbesondere halt Amazon, schon lange nicht mehr rein Lower Funnel, wie sie bei den meisten Marketingabteilungen angesiedelt sind, sondern hat da genauso diese Upper Funnel-Ziele.
Ja.
Und die man da erreichen kann. Und das auch sehr effizient. So, und da wollen wir nachher auch kurz drüber quatschen. Fand ich aber spannend.
Ja.
Alright, dann warum wir jetzt hier sprechen. Und das sagt der Titel ja schon so ein bisschen. Du hast einen Brief an deine Händler geschrieben. Mhm. Und den haben wir auch mitgebracht, weil ich es irgendwie einen ganz sympathischen irgendwie und erfrischenden Ansatz fand. Bevor wir da aber reingehen, lass uns doch einfach mal daran teilhaben, wer du bist und was du machst.
Ja, gerne. Ich bin Celia und 30 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder und habe einen Hintergrund in internationaler Betriebswirtschaft. Und 2020 habe ich so den Einstieg in E-Commerce und das Amazon-Geschäft gefunden und habe dann zu der Oscarweil GmbH gewechselt und hatte dort die Möglichkeit, das Amazon-Geschäft aufzubauen und größer zu machen und überhaupt erstmal diese ganzen Strukturen zu schaffen, die es dafür braucht. Und jetzt die letzten Jahre waren wir stark daran, die Fähigkeiten aufzubauen, die es braucht, um ein D2C-Geschäft zu entwickeln oder ja, ein D2C-Geschäft abzuwickeln und gleichzeitig ja, als Vendor dort aktiv zu sein. Und das sind ja ganz verschiedene Fähigkeiten, die man dort braucht. Und deswegen ja, ist das sehr, sehr spannend, damit dabei zu sein.
Ja. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Ist noch mal ein Blick, wer Oscarweil ist.
Mhm, gerne, ja.
Weil da doch ja einige Marken zugehören.
Genau. Ich sitze hier im Abrazzo-T-Shirt. Die Oscarweil hat verschiedene Marken. Und die eine davon ist die Haushaltsmarke, die ihr alle da draußen wahrscheinlich am besten kennt. Genau. Abrazzo ist am bekanntesten unter den verseiften Stahlwolle-Pads, mit denen man seine Edelstahltöpfe und Pfannen reinigen kann oder auch eine Auflaufform, die total angebrannt ist oder. Genau, das ist so der Helfer in der Not. Wir haben aber inzwischen auch in diesem Haushaltsbereich ganz andere Produkte entwickelt und dafür muss man vielleicht Stahlwolle als solches verstehen, denn die Stahlwolle, die wir produzieren, die ist weicher als Glas zum Beispiel. Deswegen kannst du Glas damit reinigen, ohne dass das Glas zerkratzt. Das heißt, wir haben inzwischen einen Glaskeramik-Schwamm, einen Aquariumschwamm, einen Fensterglasreiniger. Was bei uns sehr, sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel auch der Kaminscheibenreiniger. Die Saison kommt jetzt, also da draußen, wenn ihr Kamine habt, dann probiert das mal aus. Chemiefreies Reinigen eurer Kaminscheibe. Ja, und ansonsten haben wir noch die verschiedenen Marken im Bereich Stahlwolle. Das sind dann ja in verschiedenst konfektionierten Formen. Stahlwolle-Pads, Stahlwolle-Stränge und so weiter. Und das wird dann eingesetzt in verschiedensten Bereichen, von Reinigung zu DIY, alles, was Oberflächenbehandlung angeht. Genau, also wir haben dann noch weitere Marken. Also im deutschen Raum und auch europäischen Raum ist das vor allen Dingen die Marke Raxo. Skandinavien, UK haben wir Trollul und Belgien, Niederlande, ist Metallino am meisten eingesetzt. Und jetzt haben wir auch mit einer neuen Marke gestartet, die nennt sich Oscars. Und da geht's um Holzbehandlung, Holzreinigung. Also wenn ihr euer Holzbrett mal wieder so richtig auf Vordermann bringen wollt, dann probiert mal diesen Schwamm aus. Das Brett ist hinterher glatter und wieder wie neu sozusagen.
Okay.
Ja.
Ja, einiges gelernt. Also irgendwie, Stahlwolle ist weicher als Glas. Okay.
Mhm. Vielleicht darf ich noch was ergänzen zu Oscarweil, weil ich finde es ganz gut, wenn man so unsere DNA versteht, bevor wir noch weiter in das ganze Amazon-Geschäft einsteigen. Wir sind ein Familienunternehmen in fünfter Generation, 1901 gegründet.
Krass.
Wir sind Hersteller. Also wir stellen tatsächlich in Deutschland her und produzieren vor Ort. Und wir sind Markeninhaber. Und ich glaube, diese drei Sachen, die sind schon relativ wichtig, um Unternehmen zu verstehen. Und dann, wenn wir aufs Amazon-Geschäft gucken, fahren wir das hybride Modell mit Seller und Vendor.
Okay, seit wann seid ihr Seller Vendor?
Seller seit 2019, Ende 19 und Vendor seit 2021.
Ja, okay, also noch ein in Anführungsstrichen recht frisches,
genau,
Amazon-Geschäft. Ja. Und sicherlich waren aber eure Produkte vorher schon durch Handelspartner
auf der Plattform. Ja, dann kommen wir auf das Geschäft oder auf das Thema, auf das du vorhin angetriggert hattest. Und zwar sind unsere Produkte ja mannigfaltig distribuiert Und das führt dazu, dass
Kannst du das kurz erklären, so für die Zuhörer?
Ja, also wir haben ein klassisches B2B-Geschäft und natürlich arbeiten wir einerseits mit dem Handel und der Handel verkauft unsere Ware an den Endkunden. Und andererseits wollen wir auch andere Bereiche abdecken und da gibt's dann zum Beispiel Einkaufsverbände, die unsere Ware bekommen und dann an den kleinen Handwerker zum Beispiel abgeben. Und da sind aber auch Wiederverkäufer mit in den Kundenstämmen drin und diese Wiederverkäufer sind mehr und mehr auch online tätig und landen dann natürlich auf allen Marktplätzen, unter anderem Amazon. Und das ist ganz spannend, also zum Teil sind diese Einkaufsverbände inzwischen auch so weit, dass sie für ihre Kunden die Distribution an den Endkunden übernehmen.
Okay, das heißt, ich kaufe als Einkaufsverband Ware ein, dann kauft der Händler, an den der Einkaufsverband weiterverkauft hat, kauft die Ware und der Einkaufsverband verkauft sie dann für denjenigen, der die Ware gekauft hat?
Nee, der Einkaufsverband verkauft sie schon an seinen Kunden, der Wiederverkäufer ist, aber der Kunde leitet eventuell die Bestellung von seinem Kunden, dem Endkunden, dem Verbraucher, direkt an seinen Einkaufsverband weiter und der macht das Fulfillment.
Ah, okay, ja, okay, verstehe.
Das ist ein neuer Mehrwert der Einkaufsverbände, der gar nicht so ganz prominent kommuniziert wird, aber den man herausfindet, wenn man ein bisschen Detektivarbeit leistet.
Ja, das ist ein schönes Stichwort, diese Detektivarbeit, hast du ja auch geleistet. Also was wir schon ganz klar sehen, dass Einkaufsverbände und auch der ganze Großhandel eher von Marken zunehmend kritisch halt gesehen wird, weil man halt den Absatz der eigenen Ware nicht mehr irgendwie komplett in der Hand hat. Das ist gerade so bei Familienunternehmen, ohne jetzt zu wissen, was bei euch so ist, ist es ja schon ganz spannend, dass viele durch Fachhandel Co. halt groß geworden sind. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wer ist dann auch irgendwie noch im Senior-Management da unterwegs predigt dann der heilige Handel irgendwie und wir, die haben uns groß gemacht, wir wollen auch mit denen, müssen auch mit denen weiter in der Zukunft irgendwie zusammenarbeiten. Aber wenn man dann so ein bisschen ins Detail geht, fällt halt auf, dass dieser heilige Handel irgendwie die Ware zu 80-90% da verkauft, wo man es als Hersteller halt wirklich auch selbst machen könnte. Ne, nämlich zentralisiert halt über Marktplätze. Da gibt es sicherlich Unterschiede, je nach Bereich. Und da, dementsprechend stellt man sich ein bisschen die Frage der Daseinsberechtigung der Handelspartner. Ne? Was ist irgendwie der zusätzliche Wert, den so ein Handelspartner noch schaffen kann, den man als Hersteller nicht schaffen kann? Ich finde, ein gutes Beispiel ist immer bei der Marke Victorinox. Bietet ein Handelspartner zusätzlichen Service, den ich als Marke nicht bieten kann. Ne? Das kann zum Beispiel bei den Schweizer Taschenmessern ein Gravurservice sein, wo man sagt, okay, man packt da Initialen rein. Schwupp, habe ich als Handelspartner irgendwie einen Mehrwert geschaffen. Ne? Oder ich habe halt irgendwie eine stationäre Abdeckung in Bereichen, wo ich sonst als Marke vielleicht nicht hinkomme. Aber wenn so ein Handelspartner, mit dem über Jahre gewachsen ist, mittlerweile 80-90% auf dem Marktplatz macht, muss man sich ja schon die Frage der Daseinsberechtigung halt stellen. Wie ist es bei euch? Ist irgendwie heiliger Handel oder geht ihr da schon eher, schaut ihr da schon kritisch drauf?
Also kritisch, definitiv. Und der Handel ist wichtig für uns. Und ich finde nicht, dass man sagen kann, entweder oder das irgendwie so komplett auseinandernehmen kann, sondern man muss sich überlegen, was ist das System, von dem allermeisten profitieren. Und wenn ich meine Ware an alle verkaufe und alle versuchen, auf demselben Kanal wieder die Ware zu verkaufen, dann funktioniert das nicht. Der Kuchen wird davon ja nicht größer. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie sind meine Warenströme und was können meine Handelspartner, wie du sagst, mir einen Mehrwert liefern, was meine Marke vielleicht noch aufwertet und was für den Kunden auch noch eine Win-Win-Situation erzeugt. Eben auf der K5, als ich da in der Diskussionsrunde war, da habe ich zum Beispiel mit René Becker von Sayadat geredet und die hatten einen total spannenden Ansatz als Großhändler, weil sie haben gesagt, naja, das Sortiment, was wir bieten können, dadurch, dass wir viele Partner haben, das kann ja eine Marke nicht bieten, zum Beispiel. Also das ist ein Mehrwert für den Kunden. Okay. Aber gleichzeitig machen sie oder achten sie für die Marke darauf, dass sie nicht an Online-Händler vertreiben. Also sie prüfen jeden einzelnen Kunden, der sich dort anmeldet und der über sie Ware beziehen möchte, einmal darauf, seid ihr Großhändler, seid ihr Wiederverkäufer und Online-Verkäufer und vertreibt ihr auf Marktplätzen. Und wenn das der Fall ist, dann kommt der als Kunde nicht in Frage. Das fand ich einen absolut genialen Ansatz. Und da habe ich tatsächlich wieder mehr an Vertrauen in den Großhandel gewonnen, weil ich gemerkt habe, es gibt halt total tolle Großhandel, Online-Ansätze, die funktionieren können.
Ja, okay. Klar, der Großhandel muss sich natürlich auch die Frage stellen, was ist irgendwie unsere Daseinsberechtigung?
Ja.
Okay, und bei euch haben wir jetzt die Situation, okay, ihr habt einen Großhandel dazwischen. Ich unterstelle euch jetzt mal, dass der nicht checkt, dass nur offline verkauft wird, ne, sondern wahrscheinlich irgendwie, weil es auch ja historisch schon irgendwie wahrscheinlich irgendwie so gewachsen ist. Das heißt, ihr habt dann irgendwie auf den Marktplätzen schon Handelspartner, wo nicht so 100% klar ist, okay, wie viel Prozent der Umsätze machen die eigentlich wo, woher kommen die? Du hast mir das Stichwort Detektivarbeit genannt.
Ja.
Ist das richtig oder wie bist du angegangen oder wie ist das?
Ja, also ich glaube, der Großhandel, der wird immer wichtig bleiben und wir arbeiten gerne mit unseren Partnern zusammen, das erstmal vorweggesetzt. Ich glaube, was wichtig ist, ist mit den Kunden ins Gespräch zu gehen und genau herauszufinden, naja, das sind die Kundengruppen, die wir bedienen wollen. Deswegen suchen wir uns diesen Partner aus und genau, funktioniert das auch so, wie wir uns das ursprünglich mal gedacht hatten oder ist das heute immer noch so? Und da einmal drauf zu gucken, was schön ist, man bekommt ja häufig auch Listen von Kunden, der Großhändler, der Partner oder der derjenigen, die eben ihre Ware von den Einkaufsverbänden beziehen. Und darüber kann man schon relativ gut herausfinden, sind da jetzt viele Online-Verkäufer dabei. Und trotzdem ist es einfach nicht so simpel, weil es sind ja Grauzonen. Es kann ja sein, dass jemand ein kleines Geschäft hat und trotzdem auch nur online verkauft. Und wie finde ich jetzt heraus, ob das meiste online geht oder es 50-50 ist? Das kannst du den Leuten ja nicht verbieten und das ist ja auch nicht grundsätzlich falsch.
Ja.
Schlecht ist es dann, wenn es deine Preise zum Beispiel kaputt macht.
Mhm.
Genau. Und was halt, also angenommen, das läuft so, dass der Einkaufsverband, der Großhändler, die Ware direkt an den Endkunden verschickt. Dann hat der Händler oder der Wiederverkäufer, der hat ja nicht nochmal so einen großen Kostenblock. Das heißt, der ist vielleicht mit einer viel geringeren Marge zufrieden, als wir ursprünglich ausgegangen sind.
Mhm.
Und wenn du das Ganze von hinten dir mal durchkalkulierst, dann hat das halt inzwischen ganz andere Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das muss man als Hersteller erstmal begreifen, wie diese ganzen Strukturen überhaupt sind, weil dann kannst du ja selber ein bisschen mehr Kontrolle wieder über das Ganze. Also zumindest fängst du mit dem Verständnis an. Das ist gut. Erstmal das Verständnis für deine Warenströme zu finden, zu verstehen, ja, okay, woher kommen die Online-Händler? Aha, das sind unsere eigenen Distributionsstrukturen und okay, wollen wir das so? Nützt uns das? Und das zu bewerten. Und du hattest ja von dem Brief vorhin gesprochen und ich finde, da gibt es so eine ganz respektvolle Art und Weise, damit umzugehen, weil es gibt ja nun mal Regeln bei uns im Markt.
Mhm.
Und zum Beispiel auch Amazon hat Guidelines und die sagen, jedes Produkt hat ja eine Global Identification Trade Number oder sowas, also eine GTIN, früher eher N-Code genannt und jedes Produkt ist dadurch identifizierbar und auf Basis dieser Produktkennung wird ja eine ASIN angelegt auf Amazon und du, wenn du nach den Amazon-Regeln spielst, dann darf jedes Produkt auch nur eine ASIN bekommen. Das heißt, wenn Händler Produkte anlegen mit einer falschen Produktkennung, dann ist das eigentlich nicht nach den Spielregeln und darauf darfst du ja die Händler durchaus hinweisen.
Weil es dann so eine Doppellistung halt.
Es ist eine Doppellistung, die aber nicht so wirklich nachvollziehbar ist. Das kannst du nur herausfinden, indem du Testkäufe machst, indem du das irgendwie dann beweist. Und genau, da finde ich, kann man durchaus eben mit den Händlern sprechen und sagen, hör zu, das ist nicht nach den Amazon-Guidelines, bitte häng dich an das offizielle Produkt an, weil das ist sonst markenschädigend. Ja, diese Produktdetailseiten sind meistens nicht gelistet. Und das haben wir entdeckt, dass das passiert, weil viele Händler sich einfach an alle Produkte wild dranhängen, an alle Asins wild dranhängen und unter allen Asins verkaufen. Und dann hast du Streuverluste und deine Advertisings, deine ganzen Bemühungen, diese Produktdetailseiten zu pflegen, die zerstreuen sich und sind halt nicht mehr so schön gebündelt, dass sie wirklich Wirkung erzeugen können.
Ja, okay. Also erstmal, wenn man sich das Bild vorstellt, du hast ein dasselbe Produkt, das gibt es aber irgendwie, dafür gibt es vier verschiedene Listings, weil irgendein Handelspartner gesagt hat, Mensch, packen deine eigene ERN hinter, weil wir dann irgendwie, wir sind die Buybox halt haben.
Ja, ne? Genau.
Okay, und dagegen wolltet ihr vorgehen?
Dagegen gehen wir vor, genau.
Okay, ja. Und darum hast du den Brief geschrieben an die Handelspartner.
Genau, also du hast ja die Möglichkeit, über die Brand Registry diese Listings zu melden. Mhm. Und das haben wir auch dann irgendwann mal gemacht. Nur haben wir dann viel Geschrei gehört. Also auf einmal melden sich die Handelspartner, dessen Kunden da angeschrieben werden von Amazon, das Listing wird gesperrt, das Amazon-Konto wird gesperrt und bitten darum, das wieder aufzuheben. Und an der Stelle haben wir dann gesagt, ja gut, wir können das schon gemeinsam lösen, aber was halt nicht geht, ist, dass das Listing weiter bestehen bleibt.
Ja.
Und um so ein bisschen so einem Ärgernis und vorzubeugen und auch mit unseren Handelspartnern eine gute Beziehung zu halten, haben wir uns entschieden, die Händler direkt anzuschreiben und denen zu sagen, hey, was ihr macht, ist nicht in Ordnung, das hat eine schlechten Einfluss auf unser Markenbild. Würdet ihr bitte diese Listings oder diese Angebote schließen? Die Konsequenz ist nämlich, dass wir die jetzt hier melden über die Brand Registry und das ist vielleicht für euer Amazon-Verkäuferkonto dann nachteilig. Also wir haben quasi den direkten Kontakt gesucht.
Lies das gerne mal vor. So, was
soll ich das mal vorlesen?
Ja.
Okay. Sehr geehrtes Seller-Team, einige unserer Produkte werden unter einer falschen Produktkennung angeboten. Für uns als Markenhersteller ist das schädigend, da die Produktseiten nicht dem Markenbild entsprechen, welches wir kreieren möchten. Selbst wenn Sie die Produktdetailseite nicht selbst angelegt haben, ist es als Verkäufer notwendig zu prüfen und zu überwachen, ob alle Daten korrekt sind, also auch der ERN-Code, unter dem verkauft wird. Wir verstehen, dass es für Sie als Händler, also nicht Markeninhaber, ohne die höchsten Schreibrechte nicht einfach ist, an den Produktdaten etwas zu verändern. Aber dies ist durchaus möglich und auch die Pflicht jedes Verkäufers. Das BGH-Urteil dazu ist hier nachlesbar unter Link. Wir empfehlen Ihnen, alle Angebote unserer Marke, Ihres Katalogs zu löschen, welche nicht dem Original ERN-Codes unserer Produkte entsprechen und auch davon unabhängig, Ihren Angebotskatalog auf die korrekten Produktdaten zu überprüfen, um zukünftig Meldungen zu vermeiden. Betroffen sind aktuell diese Angebote in Ihrem Katalog. An der Stelle habe ich dann einen Link zur Produktdetailseite gegeben. Und dann ging es weiter mit: Bitte verkaufen Sie die Ware auf Amazon ausschließlich unter den Originalproduktdetailseiten. In diesem Fall wäre das, hier wieder der Link. Die Angebote, die noch aktiv sind, werden aktuell aktiv über die Brand Registry gemeldet. Alle Verkäufer, die noch unter den Produktdetailseiten verkaufen, erhalten somit eine Verwarnung und gegebenenfalls Sperre der Produktdetailseiten. Dies zur Info.
Okay, und wie war die Reaktion darauf?
Eigentlich durchweg positiv. Also ich habe Anrufe erhalten, zum Teil von den Verkäufern. Das war total spannend, weil ich, also normalerweise hast du ja gar keinen Kontakt zu den Händlern, die da in der Buybox rumschwirren. Das heißt, ich habe zum ersten Mal mit diesen ganzen Online-Händlern gesprochen oder mit vielen von denen und habe mir von denen ihr Geschäftsmodell erklären lassen, von denen erklären lassen, warum die das machen, und viele wissen da überhaupt gar nicht Bescheid. Das heißt, da irgendwie gleich mit so einer Meldung drauf zu kloppen, das ist vielleicht gar nicht der schönste Weg.
Ja.
Ich meine, die machen ja auch was erlaubt ist. Die verkaufen Ware, die in den Markt schon reingebracht wurde. Und damit machen die nichts Falsches. Aber natürlich haben sie trotzdem Verpflichtungen und darüber sind sich viele gar nicht bewusst. Genau, also manche haben dann noch gesagt, ja, dafür brauche ich jetzt 2 Wochen Zeit und so weiter. Damit habe ich mich dann nicht zufrieden gegeben. Mhm. Da habe ich denen dann schon erklärt, das geht so nicht. Die müssen ihren Katalog ja im Griff haben und ich weiß, wie einfach es ist, ein Angebot zu löschen. Ja gut, eventuell muss man FBA-Bestand zurückholen. Mhm. Das ist dann so, aber das sind auch einfach die Konsequenzen von ihrem vielleicht zu uninformierten vertrieblichen Aktivitäten.
Ja.
Genau.
Ja. Okay, spannend. Und damit habt ihr das Problem dann jetzt auch gänzlich in den Griff gekriegt.
Das Problem, das bleibt bestehen. Also wir sind gerade dabei zu internationalisieren und mehr Produkte auf anderen europäischen Märkten anzubieten. Und wenn ich mir da die Kataloge anschaue, die Amazon-Kataloge unter unserer Marke, dann gibt es auch dort wieder diese Händler und zum Teil sind es dieselben Händler, mit denen ich schon geredet habe. Die haben dann halt das Angebot auf dem deutschen Markt geschlossen, aber eben nicht in ihre französischen, italienischen, sonst wie Kataloge reingeguckt. Das geht halt nicht. Das heißt, ich habe die Kontaktdaten von denen. Das heißt, wir rufen dort wieder an und gehen ins Gespräch. Und ich meine, am Ende kannst du nur, ich glaube, man kann nur gewinnen. Aus diesen Gesprächen heraus, man kann nur gewinnen, wenn man wirklich mit den Leuten in Kontakt geht und denen sagt, was richtig ist und was nicht. Am Ende sollten sie eigentlich auch davon profitieren, wenn sie unter unserer Marke erfolgreich verkaufen möchten.
Absolut, ja. Ja, erfrischender Ansatz. Und ich finde es auch richtig, da nicht einfach mit dem Hammer raufzuhauen, ne, sondern zu sagen, Mensch, wie kann man da irgendwie einen kommunikativen, gemeinschaftlichen Ansatz fahren? Verstehe ich total. Okay, spannend.
Aber es ist auch aufwendig, wenn ich das dazu sage. Ne? Wenn du irgendwie 15 Leute in der Buybox hast, dann sind das schon einige, aber dann hast du vielleicht noch ein Portfolio von, ich weiß nicht, viele von den Leuten hier auf dem ASK, die haben ja riesengroße Portfolios von über 1000, über 10.000, über 100.000 SKUs und das ist dann schon ein Riesenaufwand, das auszuwerten und diese Detektivarbeit zu machen.
Ja.
Die Buyboxen auszuwerten und so weiter. Ich meine, da helfen vielleicht Tools, da kann man sich sicherlich Unterstützung holen, aber das ist nicht ganz ohne.
Ja, okay, verständlich. Und dann gibt es ja nachher nachgelagerte Programme wie die Amazon Brand Registry, aber auch Transparency, wo man ja durchaus dann auch irgendwie Händler mal etwas grober runterwerfen kann, wenn man das dann möchte.
Ja, das habe ich jetzt auch erfahren, das war sehr spannend,
das
hier zu hören, wie man andere Methoden anwenden kann und wie das Transparency-Programm noch anders eingesetzt werden kann.
Ja, kannst du mal kurz so in wenigen Worten wiedergeben? Das war schon für viele, glaube ich, hier spannend zu hören.
Da musst du mir aber helfen. Also Transparency, das ist ja das Programm, bei dem man für jedes Produkt einen QR-Code bekommt, der auf dem Produkt angebracht werden muss. Und alle Verkäufer, die das Produkt verkaufen wollen, müssen Produkte mit diesen Codes haben. Das heißt, ich habe das jetzt so verstanden, dass wenn man Transparency einsetzt und nur selbst diese Codes im Besitz hat und die aber nicht weiter distribuiert, Produkte mit dem Code, dann können andere Händler dieses Produkt nicht mehr verkaufen, nicht mehr auf Amazon verkaufen. Ja, habe ich das richtig verstanden?
Genau, also ich habe den Vortrag jetzt nicht gehört, ich war im anderen, aber ich kenne natürlich grundsätzlich das Modell und die fliegen dann tatsächlich auch recht schnell runter einfach, ne, und müssen das dann nachweisen, dass die richtige Ware da halt haben.
Ja.
Also schon so ein sehr rabiater Weg, der aber irgendwie auch funktioniert. Ne? So, das heißt, ich glaube, man kann schon jetzt hier festhalten, der bessere Weg ist der gemeinschaftliche Weg. Der ist aber auch arbeitsintensiv, wie es jetzt bei dir auch der Fall war. Aber wenn es nicht anders geht, dann kann man auch diesen Weg wählen, ne, über Amazon Transparency. Der Königsweg sind nachher natürlich, wenn man dann so einen Evolutionsprozess von so einem Markenhersteller sieht, der historisch gewachsen mit Handelspartnern, dass die natürlich nachher E-Com-Only, E-Com-Exclusive-Produkte rausbringen, wo dann gar kein Handelspartner mehr Zugriff drauf haben. Ne? Das ist dann wahrscheinlich nachher so der richtige Königsweg. Aber trotzdem muss man natürlich sich auch fragen, wie geht man mit den Produkten um, die historisch gewachsen sind, die Handelsstrukturen haben, die ich auch nicht von jetzt auf gleich halt irgendwie verändern kann.
Die auch wichtig sind für die Marke, weil die Marke darunter vielleicht bekannt ist.
Absolut.
Also das Transparency-Programm ist ja auch nicht nicht arbeitsintensiv.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Auch diese Codes draufpacken und das irgendwie in deinem Lager organisieren. Ja.
Genau, ja, und da wird sicherlich der eine oder andere Hersteller jetzt hört auch schon sagen, boah, nee, also unsere Produktionskette mit Verpackung und so wollen wir mal gar nicht anfassen.
Ja,
so, ja, verständlich. Okay, dann lass uns mal da wieder ein bisschen rauszoomen, nochmal für euch irgendwie als Oscar Wilde. Was ist denn euer Ziel auf dem Kanal? Seid ihr da sehr profitabilitätsgetrieben? Seid ihr Branding getrieben?
Naja, beides. Es war immer für uns immer ein Profit Center. Wir haben nie gesagt, Amazon ist ein reines Schaufenster oder reine Marketingaktion. Wir hatten immer das Ziel, auf Amazon profitabel zu verkaufen. Und gleichzeitig kannst du es nicht machen. Also du kannst, selbst wenn du das Profitabilitätsziel nicht hättest, könntest du auch nicht komplett die Finger von Amazon lassen, weil es ja diese, also weil es ist ja eine Suchmaschine, davon hatten wir es ja auch hier und deine Produkte werden darüber gefunden. Und ob du dort aktiv bist oder nicht, jemand legt sie halt an und dann sehen die Produkte halt aus, wie sie aussehen. Das heißt, du hast so oder so ein Marketinginteresse an Amazon, an der Plattform. Aber für uns ist es eben mehr als das.
Ja, das finde ich aber sehr, sehr spannend, weil das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu einem Thema, was viele gerade beschäftigt. Und das ist so das Zusammenspiel von Marketing und Vertrieb im Bezug irgendwie auf Marktplätze. Weil Marketing ja schon andere Ziele verfolgt, auch andere KPIs verfolgt, als das die Sales-Abteilung, und da zähle ich jetzt auch mal den E-Commerce zu, verfolgen. Ne? Da geht es eher irgendwie um Brand Search Uplifts, Markenbekanntheit und so weiter.
Ja.
Wohingegen Sales ja schon sehr umsatz-profitabilitätsgetrieben ist. Wie ist das bei euch? Also ist das irgendwie, beschäftigt sich Marketing überhaupt mit so einem Kanal wie Amazon? Oder sagen sie, nee, Amazon ist so sehr Lower Funnel, da das interessiert uns gar nicht.
Okay, also wir schwenken von Vertrieb, der mit dem Vertrieb kooperieren muss, ne, weil also Distribution ist ja eigentlich ein Vertriebsthema zu Vertrieb und Marketing. Und ja, also wenn ich so mit Kollegen aus der E-Com-Bubble, E-Com-Branche spreche, dann ist das bei allen ein Thema. Wie arbeitet das Marketing mit dem E-Commerce zusammen? Und was ich bei vielen rausgehört habe, ist, dass der E-Commerce meistens auf das Marketing zugeht und ganz proaktiv Forderungen stellt. Und nicht nur Forderungen, sondern auch sogar in die Richtung Schulung geht, weil aus dem Marketing, also im Marketing häufig überhaupt gar nicht dieses, also das nötige Fachwissen über Marketing auf online oder auf den Marktplätzen vorhanden ist. Das heißt, ja, da erstmal muss der E-Commerce sich etablieren, und wenn er das mal gemacht hat, dann geht's halt wirklich darum, bekommen wir den Content, den wir brauchen, um unsere Produktdetailseiten zu pflegen und darüber hinaus fürs Advertising und so weiter. Weil häufig ist das Advertising ja auch nicht unbedingt im Marketing angesetzt, sondern im E-Commerce, also das Advertising auf den Amazon-Plattformen. Oder wie beobachtest du das?
Für mich kommt es darauf an, Advertising im Lower Funnel, das heißt Sponsored Advertising und so, ist auf jeden Fall im E-Commerce-Vertrieb aufgehangen. Da hat man eine Profitabilitätssichtweise drauf, das heißt irgendwie, was ist unser ROAS? Wir sehen aber schon ganz klar, wie Marktplätze, insbesondere Amazon, insbesondere durch die DSP, immer mehr auch sich im Upper Funnel halt irgendwie ansetzen. Und wenn man sich jetzt mal so die Digital Media Spends anschaut, in Deutschland, dann hast du schon Amazon als Player mit irgendwie 15-17% knapp. Aber bei den ganzen CMOs, der Marketingabteilung, spielt Amazon da noch kaum eine Rolle. Die gehen eher auf TV, TikTok, YouTube, Social, vieles, wo es um Bewegtbild halt geht. So. Und jetzt hat Amazon natürlich aber auch irgendwie über Prime Video, Twitch und Co. starke Bewegtbildformate, weshalb sich der Marktplatz Amazon auch in der Sichtweise von Marketingabteilungen und CMOs immer mehr Richtung Upper Funnel halt bewegt. Ja. Und jetzt ist so die Herausforderung, wie kriege ich es hin? Ich glaube auch, das muss die E-Com-Abteilung irgendwo aufklären. dem Marketing zu verklickern, dass sie die Ziele, und das kann zum Beispiel so ein Brand Search Uplift sein, ne? Das heißt, man guckt sich Monat für Monat an, wie häufig wurde eigentlich nach meiner Marke gesucht.
Ja.
Und wenn ich jetzt Marketing-Kampagne auf Amazon schalte, steigert sich diese Anzahl der Markensuchen im Optimalfall halt. Mhm. Ne? So ein typisches Szenario, was wir auch irgendwie haben, wenn jetzt eine Saison startet, sagen wir mal, es geht irgendwie um Gartenstühle, die du verkaufst. Ja. Ne? Da geht es irgendwie im März, wenn die Sommersaison losgeht, ein so ein Peak-Tag, wo das erste Mal irgendwie das warm ist.
Mhm.
Und es geht quasi darum, im Januar und Februar schon Kampagnen zu schalten, irgendwie für uns als Marke, die Gartenstühle verkauft, damit man letztendlich über Formate wie Prime Video und Co. Sich ins Relevant Set entwickelt.
Mhm.
So, das heißt, wenn jetzt irgendwie eine Entscheidung ansteht, okay, ich beschäftige mich jetzt mit dem Garten, ich will einen Gartenstuhl kaufen, dann denkt man an drei Marken. Und das Ziel von DSP ist, dann unter diesen drei Marken zu sein. Und das misst man halt, indem man sich anguckt, okay, wie steigern sich eben die Markensuchen in der Zeit. Und da merkt man, dass das ein zunehmend großes Thema halt wird.
Ja.
Und man KPIs von Marketing auf Amazon effizient erreichen kann. Auch effizienter als auf TV, TikTok, YouTube und Co. Und das müssen die jetzt erstmal lernen, weil Amazon nicht mehr nur Lower Funnel ist.
Ja.
Und das jetzt aber so hinzukriegen als Kommunikationsaufgabe im E-Com ist gar nicht so einfach. Ne?
Nee, ist es nicht. Aber am Ende ist es, glaube ich, wirklich für alle gut, wenn sie sich damit beschäftigen. Und ich glaube, was mir gefällt, ist, wenn es so eine gewisse Neugierde gibt von beiden Seiten, von allen Seiten. Also vom klassischen Vertrieb und dem E-Commerce, genauso wie vom Marketing und dem E-Commerce, und dass man sich halt darüber unterhält. Und am Ende ist es ja auch überhaupt nichts Schlimmes, wenn der E-Commerce sagt, hey, pass auf, ich habe hier noch Daten. Wollt ihr die nutzen? Wollt ihr die haben?
Ja, absolut.
Und wenn das dann Marketing dann sagt, so ja, lass mal sehen, dann ist das, glaube ich, genau der allerbeste Ansatz. Ich glaube aber, dass diese schweren Tage, also die muss man langsam mal hinter sich lassen, dass man sagt so, nee, wir sind Marketing, nee, wir sind E-Commerce. Und ich merke, dass wir da auch also quasi durch sind. Wir sind E-Commerce hat sich so gut etabliert.
Ja.
Nicht nur bei uns, ich glaube in allen Branchen so. Der E-Commerce ist kein Alien mehr im Unternehmen. Und das ist ja nur was Tolles, wenn man dann halt noch das Marketing noch mehr mit Daten füttern kann. Und also ich merke auch, dass das bei uns inzwischen super gut funktioniert, dass wir einfach die Contents bekommen, die wir brauchen.
Mhm.
Und dass das auch von Anfang an direkt beim Produktlaunch mitgedacht wird. Also darüber hatte ich jetzt auch hier auf dem ASK einige Gespräche, dass sich immer mehr Unternehmen die Frage stellen, wo fange ich denn an, schon in der Produktentwicklung auch an den E-Commerce als Vertriebskanal zu denken.
Ja.
Genau. Und das ist, glaube ich, so die Kür, dass man sich überlegt, okay, welche Fotos brauche ich im Shooting, welche Winkel nehme ich damit wie ist die Verpackung gestaltet? Schauen wir uns da vielleicht nochmal die FBA-Tabellen an oder die DHL oder von welchem Dienstleister auch immer die Größentabellen an, damit wir das möglichst günstig verschicken können oder auch Amazon möglichst günstig verschicken kann.
Ja, ja. Wie schaust du auf das Thema so Budgets, Budgettöpfe? Weil Marketing hat ja Marketing, so klassischerweise, ne? Budgets und Sales hat irgendwie Sales-Budgets. Es werden immer unterschiedliche Zielwerte verfolgt. Das heißt, irgendwie Marketing gibt ja jetzt nicht Sales einfach Budgets, ne, weil sie dann schon irgendwie auch so auf irgendwie denken, okay, die werden das sicherlich irgendwie dann so investieren, wie es halt für den ROAS und für die KPIs am besten halt ist, ne? Und wie ist es bei euch? Ist es quasi leicht, Budgets vom Marketing zu bekommen für Amazon? Wie seid ihr überhaupt da strukturiert? Also ist es überhaupt diese klassische, irgendwie, seid ihr klassisch unter der Sales-Abteilung aufgehängt als E-Com oder seid ihr unter Marketing? Wie ist das?
Genau, also bei uns ist E-Com ist ein Sales-Kanal, ist aber separat von dem klassischen Sales und separat von dem Marketing. Aber wir arbeiten sehr nah miteinander, also zusammen alle. Und was die Budgets angeht, ich glaube, das ist genau die Einteilung, die du vorher gemacht hast. Also es kommt auf die KPIs drauf an. Wenn wir jetzt Bilder produzieren und die kann das Unternehmen auch sonst verwenden, dann ist das halt im Marketingbudget angesiedelt. Aber wenn es jetzt um Advertising-Budgets geht, PPC-Budgets, dann sind das ganz klare E-Com-Budgets.
Ja, klar. PPC, da haben die natürlich auch keine Lust drauf, machen Marketing, ne? Sondern genau. Die haben halt eher diese Media. Budgets und das nachher das Spannende, dass man denen das richtig verklickert. Okay, aber du, ne, sehe ich jetzt schon, guckst da recht optimistisch drauf, ne, und dass ihr mit Marketing irgendwie enger zusammensitzt.
Ja.
Und du da sagst, Mensch, okay, das ist ein Weg, die müsste eigentlich mehrere Unternehmen so gehen, weil es nur gemeinschaftlich geht.
Ja, also ich schaue da optimistisch drauf und genau auch deswegen, weil ich glaube, dass inzwischen diese Kultur der Neugierde sich mehr und mehr verbreitet. Also einmal hinzuhören und zu hören, was machen die anderen, wie funktioniert das bei euch? Und ich glaube tatsächlich auch, dass es halt nicht dieses Entweder-Oder, es ist ja nicht schwarz und weiß. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, das zusammenzumachen, und der beste Weg ist, wenn wir alles aufdecken und ein Gesamtbild dieser Karte haben und nicht jeder sich eben um seinen Bereich nur kümmert. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das bei uns inzwischen total gut in diese Richtung geht.
Ja, klasse.
Ja.
Right, ich schaue so ein bisschen auf die Zeit und denke natürlich immer an so den deutschen Inlandsflug, so was die Podcast-Dauer angeht.
Ja.
Und die Leute landen gleich. Hoffentlich, also die Leute fahren natürlich Bahn, hoffentlich, ne? Aber so kann man irgendwie so über den Daumen gepeilt. Ja, hast du noch irgendwas, was du irgendwie den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne mitgeben würdest?
Ich mal überlegen. Ich glaube, dass was mich hier jetzt nochmal beim ASK so beschäftigt hat, ist, also wie es beim ersten Vortrag genannt wurde, habt ihr diese Woche schon gestritten? Und ich will nicht, dass wir anfangen zu streiten. Ich glaube, es gibt genug Streit, aber vielleicht hinzuhören und Fragen zu stellen und zu reden und zu schulen und sein Wissen zu teilen. Ich glaube wirklich, dass das ist, mit dem man am meisten kommt, und das eben sowohl intern oder ganz besonders intern, bereichsübergreifend, miteinander zu sprechen und seine Gedanken, Sorgen und Sichtweisen auf die Themen zu teilen. Und ich glaube, so kommt man tatsächlich am besten voran als Unternehmen.
Cool. Ja, hast du schön gesagt. Ja. Dann vielen Dank für den kleinen Rundumschlag zu verschiedenen Themen. Wir bleiben dran. Vielleicht kommst du irgendwann mal wieder zu Gast. Ich beobachte das weiter und vielen Dank.
Danke dir, Florian. Mach's gut.
Ciao, ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.